Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 mit Reflexe. Was passiert, wenn unsere Kinder keine Kinder mehr sind? Die Schweizer Filmemacherin Katalin Gödrösch hat sich mit Songs of Love and Hate an ein Tabuthema gewagt. Die sexuelle Spannung, welche die aufblühende Tochter ihrem geliebten Vater entfremdet, ist die Kraft, welche dieses filmische Familiendrama antreibt, märchenhaft grausam, nüchtern berechnend und verwirrend verzweifelt. Michael Sennhauser spricht mit der Schweizer Filmemacherin über das Wagnis und seine Grenzen.
Lili ist ungefähr 17 Jahre alt, ein eben voll erblühter Teenager. Sie lebt mit ihren Eltern, die im Tessin Wein anbauen, der jüngeren Schwester und einem Familienhund, ein ganz normales Familienleben. Aber irgendwie ist alles schwieriger geworden, für Lili, aber auch für ihre Umgebung. Mit Fabio hat sie seit kurzem einen ersten Freund, aber Lili findet seine Nähe nicht nur angenehm, wie sie der jüngeren Schwester auf deren neugierige Frage erklärt.
Ist dein Fabio auch so stürmisch?
Eher klettig.
Klettig?
Ja. So anhänglich klebrig. Klettig halt.
Lili beginnt, ihre Wirkung zu erkennen. Sie probiert sie aus, sie schmust mit dem jungen Platzwart der Eisbahn, auf der Fabio trainiert, und provoziert damit natürlich einen ersten Riesenkrach mit ihrem Freund.
Es tut mir so leid.
Warum? Warum tust du sowas?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich war so wütend.
Das alles gehört zum normalen Teenagerleben. Aber Lili tut sich schwerer damit als andere junge Frauen. Auch das Verhältnis zu den Eltern verändert sich. Lili raucht heimlich und kommt zu spät nach Hause. Noch nimmt der Vater seine Prinzessin gegenüber der besorgten Mutter in Schutz.
Hör auf, die Dinge zu bagatellisieren. Dann machst du mich rasend.
Ach, Anna.
Nein, ich finde es nicht richtig. Lili wird zu dreist.
Jetzt warte mal ab, jetzt mal sehen, was Lili dazu sagt.
Aber auch das Verhältnis zwischen Vater und Tochter wird schwierig. Plötzlich sind Berührungen ein Problem, Blicke führen zu Erschrecken und Unbehagen. Der Vater reagiert heftig, als Lili im dünnen Nachthemd zum Frühstück erscheint.
Zieh dir was an.
Gleich?
Nein, sofort. So setzt du dich nicht an den Tisch.
Mit Songs of Love and Hate steigert Filmemacherin Katalin Gödrösch die üblichen Spannungen im Leben mit Teenagern zu einem ungewöhnlichen, durchaus mutigen Crescendo. Sie lotet die dunkleren Seiten aus, die von den meisten der sogenannten Coming-of-Age-Filme sonst ausgeblendet werden. Dabei steht zwar Lilis langsames Erkennen ihrer sexuellen Ausstrahlung am Anfang, sagt Katalin Gödrösch, aber die Perspektive legt der Film bewusst nicht fest.
Ich glaube, es ist der Auslöser für den Film überhaupt, für diese Geschichte. Aber es ist ja auch wichtig, wenn sowas passiert, was passiert in einer Familie? Also wie reagiert der Vater? Oder der sozusagen in sich etwas spürt, was nicht sein darf. Und wie reagiert die Mutter, die zugucken muss? Und wie dieses doch, finde ich, sehr filigrane emotionale Gefilde zwischen Eltern und Kindern und Ehepartnern und Geschwistern, wie das durch so einen Samen der Lust, auch kann man noch sagen, aus dem Gleichgewicht gerät. Und das ist eigentlich, also ich finde es eben auch für mich ganz wichtig zu sehen, die Perspektive der Eltern. Wie gehen die damit um? Und es geht hier, glaube ich, nicht nur um Sexualität, sondern es geht ja auch um das Böse. Also sozusagen um Machtansprüche, um auch einfach wirklich das Abgründige, also das Dunkle. Und wenn man da in der Pubertät, guckt man da gerne rein. Ich glaube, da ist man einfach per se neugierig und als Elternteil guckt man da so ein bisschen hilflos zu.
Vielleicht unterscheidet das Ihren Film auch sehr von der gängigen Teenagerware, wie man sie eigentlich jedes Jahr wieder im Kino sieht. Das Thema selbst taucht ja in Variationen immer wieder auf, meistens allegorisch. Also zurzeit laufen unendlich viele Vampirfilme und Vampirserien. Und im Kern geht es auch dort immer wieder darum, dass das Machtgefühl der jungen Frau, das Machtgefühl des jungen Mannes, die Frau als Opfer des Vampirs oder der Mann als Werwolf, das sind die Motive, die sich durchziehen, die märchenhaften Motive. Sie haben sich für deutlich mehr Realismus entschieden. Sie zeigen eigentlich eine ganz normale Familie, Vater, Mutter und zwei Töchter, die aus dem Ruder gerät mit diesen Situationen. Wo haben Sie angesetzt? Haben Sie zuerst einmal die Familie entworfen oder sind Sie von Lilly ausgegangen?
Beim Schreiben war es so, dass es eigentlich zwei Ansätze gab. Das war auch ganz oft die Diskussion. Also ich habe immer sozusagen dieses fantasiereichere oder auch, man kann sagen, was Genrehafte. Also dieses, was in dem Wald ist, das Gefährliche, das Dunkle, Unheimliche.
Das Rotkäppchen-Motiv könnte man auch sagen.
Ich denke eher, wer ist da der Werwolf? Ist es wirklich der Vater oder ist es nicht viel eher sozusagen Lilly, die Tochter? Nur zum Sagen, also es gibt dieses Genrehafte von diesem Unheimlichen, was ja auch mitschwingt und einerseits auch, wie Sie selber sagen, das Realistische, was sozusagen gezeichnet wird. Und das waren für mich wie so diese zwei Ebenen, die ich zusammenbringen wollte. Das war am Anfang viel stärker. Also da gab es ganz andere Figuren in dem Film, also viel mehr, also viel unheimlicher oder auch viel, das war eigentlich viel genrebehafteter. Das Genre ist immer mehr zurückgetreten. Ich glaube, es ist immer noch da und es ist mir auch sehr wichtig. Also das geht ja auch viel mehr um Filmsprache. Also das ist zum Beispiel, also mein Ansatz zum Filmemachen eigentlich auch, dass ich denke, dass wir oft zu sehr in Realitäten behaftet sind und versuchen, die Realität darzulegen. Und das finde ich, sowohl als Zuschauer als auch als Filmemacher, langweilig kann man nicht sagen, aber es inspiriert mich viel zu wenig. Also ich möchte gerne diese Grenzen sozusagen überschreiten. Und es gibt immer diese Differenzierung. Also entweder macht man Genre oder man macht Realismus. Und ich finde genau das, was dazwischen stattfindet, interessant.
Das funktioniert ja auch faszinierend, indem Sie gewisse Dinge steigern im Verlauf der Handlung. Insbesondere die Art, wie Lilly an die Dinge herangeht, mit zunehmender halbbewusster Grausamkeit. Also es fängt damit an, dass sie einen Nacktschneck einsalzt und zusieht, wie der sich krümmt. Die kleine Schwester fragt, ist das ein Männchen oder ein Weibchen? Und sie sagt dann ziemlich ungerührt, ja, ich glaube weder noch. Also es ist etwas Wegwerfendes als Einstieg. Dann kommen aber immer wieder realistische Szenen, die gleichzeitig wie eine nächste Stufe wirken. Also es gibt diese Szene, in der der Familienhund, ein wirklich lieber Hund, die Lilly plötzlich vehement anbellt. Die steht im Badezimmer, der Vater kommt nachsehen. Lilly steckt nackt im Badezimmer und der Hund steht bellend vor ihr. Und für den Vater ist das im Moment ein Schock. Einerseits versteht er den Hund nicht, andererseits sieht er plötzlich seine Tochter nackt vor sich. Und da entsteht wieder eine zusätzliche Spannung. Die Funktion der Szene ist klar, aber da taucht so etwas auf. Ich frage mich zum Beispiel, warum bellt der Hund jetzt die Lilly an? Ganz einfach und simpel.
Zu dieser Szene. Also für mich ist der Hund, also nochmal zurück zur Nacktschnecke. Also das ist für mich ja eigentlich so eine kindliche Grausamkeit. Also ich glaube, dass die meisten Menschen, die sich erinnern an ihre Kindheit, wenn sie ehrlich sind, geben zu, dass sie öfters mal Tiere gequält haben. Also ich gebe zu, ich habe es. Aber genau diesen Schritt macht ja Lilly nicht. Also sie wird eigentlich in ihrem Umgang mit ihrer näheren Umwelt nicht erwachsen. Also sie will diese Kindlichkeit behalten, auch diese kindliche Grausamkeit. Ad absurdum, also das führt in den Tod. Mehreren Protagonisten, ich verrate jetzt nicht welche. Die Umwelt reagiert ja auf sie, auf diese unglaubliche Schönheit, die sie hat, auch diese erwachsene Sexualität, die an ihrem Körper, das blüht ja nur so. Also ich finde, das ist auch in der Darstellerin unglaublich. Also diese Haut, wo man das Gefühl hat, da pulsiert irgendwie das Blut, also wirklich jeder Millimeter ist ausgefüllt, es springt einem an, also diese Macht, die auch in ihrem Körper steckt. Und ich glaube, darauf reagiert eben auch der Hund. Also das ist so, der riecht was, dass das etwas anders ist. Der riecht vielleicht, jeder, der einen Hund hat, der weiß, dass Hunde sehr stark auf Gerüche reagieren. Und wahrscheinlich ist er natürlich Stellvertreter des Vaters. Und wahrscheinlich riecht er eigentlich, wahrscheinlich erkennt er die Lilly nicht mehr. Also natürlich ist es überspitzt und natürlich ist es sozusagen in dem Sinne nicht real, aber ich glaube, es ist nur so ein bisschen überspitzt.
Ich glaube, das macht auch einen guten Teil der Faszination des Films aus, diese Parallelführungen, die sich eigentlich fast unbewusst ergeben. Natürlich ist der Hund in dem Moment in einer ähnlichen Situation wie der Vater auch. Beide stehen da vor dieser jungen Frau und kennen sie nicht wieder. Es geht dann auch so weiter mit ähnlichen Parallelführungen. Es gibt ja viele Momente, in denen Lilly merkt, dass sie dem Vater fremd geworden ist. Die Berührungen, die väterlichen Berührungen, die Umarmungen, die kommen nicht mehr so einfach. Oder wenn sie dann doch kommen, dann sind sie sehr seltsam und plötzlich zuckt dann auch Lilly wieder zurück in einem anderen Moment. Das sind relativ subtile, aber realistische Momente. Und gleichzeitig gibt es aber immer wieder, wie Sie gesagt haben, Lilly hat einerseits bewahrt sich diese kindliche Grausamkeit auch beim Ausprobieren. Also sie probiert auch ihre neue Attraktivität aus. Sie spielt auch damit mit der neu gefundenen Macht. Es wird ihr gleichzeitig aber auch unheimlich. Und das entspricht aber nicht ganz den Standard, den banalen psychologischen Vorstellungen, wie sie normalerweise im Film eingesetzt werden. Ein Mädchen, das nicht erwachsen werden will, wird zum Beispiel einfach magersüchtig im Standarddrama am Fernsehen. Darauf haben sie aber ganz klar verzichtet.
Ja, wer weiß, also wissen wir alles, was sozusagen passiert. Und es gibt ja auch sozusagen eine große Veränderung in der weiblichen, nicht nur in der Darstellung, sondern auch in der weiblichen Entwicklung. Also mal sehen, was kommt. Und es ist ja nicht nur so, dass sie nur einfach die Macht an sich nimmt und ausprobiert, sondern man muss ja auch sehen, dass die Macht ihr auch gegeben wird. Also die Umwelt verzeiht ihr auch einfach vieles. Und es ist ja auch so ein Grenzgang. Und ich glaube, das ist jetzt sozusagen, ist es für mich eigentlich eine sehr moderne Frauenfigur. Also es ist jemand, der sozusagen sich nimmt, was sie will. Oder sich nimmt, was sie will, das hört sich irgendwie so nach Banalfeminismus an, das meine ich eigentlich gar nicht. Aber sozusagen so lange geht, bis man ihr Grenzen setzt. Und einfach auch, ich meine, alle reagieren auf ihren Körper. Und im Prinzip sagt sie, okay, wenn ihr alle so auf mich reagiert, dann müsst ihr auch damit dealen, wie ich damit umgehe, dass ich ihn nämlich auch einsetze. Ja, damit muss die Umwelt umgehen lernen. Natürlich sie auch. Also ich meine, es ist überspitzt formuliert, aber ich wehre mich manchmal ein bisschen dagegen zu sagen, sie probiert es nur aus. Sondern es ist auch so, dass ihr die Macht auch gegeben wird, weil sie einfach die Männer irgendwann in ihrer Umgebung oder auch nicht nur die Männer, auch die anderen Hunde, die einfach irgendwie völlig machtlos sind ihrer Sexualität gegenüber. Also das, was vielleicht wieder das Märchenhafte ist, weil es sozusagen so instinktiv ist.
Auch das ist ein Motiv, das eigentlich aus dem Teenager-Kino nicht mehr wegzubekommen ist. Meistens wird es aber ausgenützt, das heißt, es wird verkaufsfördernd eingesetzt. Es gibt zum Beispiel eine Serie von Filmen, die zielen eigentlich immer auf junge Frauen ab. Das hat angefangen bei unserer Generation mit Flashdance seinerzeit. Es geht weiter über Coyote Ugly bis jetzt zum aktuellen Film mit Christina Aguilera, das ist Burlesque. Und immer wird da eine Vorstellung an die jungen Frauen verkauft. Du kannst deine Sexualität einerseits kontrollieren, andererseits kontrolliert einsetzen. Deine Sexualität ist deine Macht. Also wird diese Darstellung der Weiblichkeit, die eben mit den Reizen umzugehen weiß, und das wird den Mädchen auch immer wieder als etwas Erstrebenswertes verkauft. Also gerade in Burlesque ist das ganz extrem im Moment. Diese junge Frau, die die Hauptrolle spielt in dem Film, die will nichts weiteres als auf der Bühne eine Burlesque-Tänzerin und Sängerin sein und so ihre ganze Wirkung auszustrahlen. Und das funktioniert offenbar Generation für Generation wieder. Also dieser einfache Trick, dass man den Mädchen ihre sexuelle Attraktivität als Empowerment verkauft, das tun sie ja nicht.
Nein, oh Gott, nein. Also im Gegenteil. Also ich glaube eher, dass es ja für sie fast eine Strafe ist, eigentlich diesen Körper zu haben und dass die anderen das ja sozusagen in sie rein interpretieren. Also es ist auch zum Beispiel, es ist für mich wirklich absolut keine Lolita. Weil eine Lolita ist sozusagen, die spielt ja dieses Kindliche. Also sie nimmt sich durch Naivität, was sie will. Und in dem Sinne ist eigentlich Lilly jemand, der absolut in seinem Körper ist und keine bewusste Wahrnehmung hat, sondern einfach nur reagiert, also auch lustvoll reagiert. Also es gibt eben die Geschichte mit diesem Eisbahnpolierer, wo sie einfach darauf reagiert, irgendwie sagt, also sich, das meinte ich vorhin, mit holt, was sie will, also sozusagen lustvoll reagiert, aber halt mit dieser kindlichen Grausamkeit verbunden. Und das ist das, was es gefährlich macht, weil niemand ihr die Grenzen bietet. Und das ist, glaube ich, das ist ein ganz großer Unterschied. Weil es ist keine bewusste Einsetzung, sondern es ist eigentlich ein intuitives Reagieren. Und da spielt halt dieses, was ich meinte mit dem Bösen, dass sie einfach auf die andere Seite getrieben wird auch.
Wobei das Böse ja nicht eigentlich als Böses eingesetzt ist, sondern es besteht im Prinzip nur darin, dass Lili meistens außerstande ist, an jemand anderen außer sich selber zu denken. Das heißt, sie überlegt sich weder die Konsequenzen ihres Handelns noch ihrer Wirkung, abgesehen von dem, was sie für den Moment erreichen kann. Mhm. Und die anderen Figuren, vor allem die beiden Frauenfiguren, die Mutter und die jüngere Schwester, die tun ja fast das Gegenteil. Also die Mutter, die wird umworben vom Arbeitspartner des Vaters, vom Weinberg, und der möchte sie einmal küssen und sie wehrt dann ab, sagt aber auch, tut mir leid. Also sie versteht sehr gut, was da los ist, und es tut ihr leid, dass das nicht geht. Sie ist eine verheiratete Frau. Also sie ist sich zumindest bewusst, dass die Wirkung auf beiden Seiten funktioniert, und die jüngere Schwester, die geht zu ihrer Freundin, geht sich bei ihr ausheulen. Die beiden verstehen sich bestens, indem sie auch Rücksicht nehmen aufeinander. Bei Lili hat man von Anfang an das Gefühl, die kennt überhaupt nichts außer sich.
Also ich glaube, dass die Mutter sich entschuldigt, das ist ein sehr typisches weibliches Phänomen, sich immer für alles zu entschuldigen, auch für die Abweisung. Also das ist sozusagen, glaube ich, eher eine Beobachtung. Ich finde das noch nicht mal positiv eigentlich. Die Roberta ist ja eigentlich eher einfach, das ist eine Liebesgeschichte. Das ist eine beginnende Liebesgeschichte, und sie ist auch einfach die einzige Person, die fähig ist zu lieben, weil man sie lässt, weil sie es auch spürt. Und bei Lili ist es halt, Kinder, glaube ich, sind nicht wirklich fähig, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das zeichnet eigentlich ein Kind auch aus. Sozusagen dieses Jetzt, was jetzt ist, ist wichtig. Und das ist sie auch geblieben. Da kann man sich psychologisch darüber streiten. Ich glaube, es hat aber damit zu tun, weil von außen nichts kommt. Und jetzt nochmal zurück auf das Böse. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt nicht das Böse als sozusagen im Gegensatz zu dem Guten, dem Göttlichen, und das ist das Teuflische, sondern eigentlich mehr sozusagen was schon psychologisch. Was treibt Menschen, solche abgründigen Sachen zu tun, und wo man ja immer nach Erklärungen sucht? Und diese Erklärungen sucht man ja sehr gerne in traumatischen Erfahrungen in der Kindheit, sehr gerne auch gerade irgendwie in Fernsehproduktionen. Es ist immer eine sehr schnelle, einfache Erklärung. Es gibt den Missbrauch in der Kindheit. Und ich glaube das nicht. Und es gibt so eine große Inspiration oder ein Auslöser auch für das Buch war, das ist völlig woanders, und es gab diese Geschichte, diesen 11-jährigen und 10-jährigen Jungen in England, die einen 2-jährigen zu Tode geprügelt haben. Und da gibt es dieses Buch des Journalisten, der über diesen Prozess schreibt. Und da wird das ganz genau beschrieben, dass alle die Richter oder Verteidiger, man sucht immer nach einem traumatischen Erlebnis dieser Kinder, die geprügelt haben, oder auch, dass das schlechte Elternhäuser sind oder irgendwie, muss eine Vernachlässigung sein oder irgendwas. Und es gibt keine Antwort. Es gibt keine Erklärung dafür. Und das war für mich so ein ganz großer Auslöser, das zu schreiben, weil es, glaube ich, nicht immer diese Erklärung gibt. Und manchmal sind es einfach nur kleine Verschiebungen. Und das ist das, was bei Lili ist. Es ist nicht das große Drama. Es ist eine kleine Verrückung des Alltags, der diese Gewaltspirale lostritt. Und das ist das, was mich eigentlich fasziniert hat, oder das, was ich auch das Böse nenne.
Das Böse wäre dann im Falle von Lili vielleicht eher einfach unter Verzicht auf Planung, dass das Impulsive geschehen lassen von bestimmten Dingen, und dann vor allem der Verzicht darauf, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Also am deutlichsten ist es eigentlich in den beiden wirklich dramatischen Fällen im Film. Lili bekommt die Verantwortung sogar abgenommen. Yeah. Weil ihre Umgebung hat das Bedürfnis, das Kind gar nicht als schuldig anzusehen.
Aber ich glaube, also der Vater macht das ja auch, weil er sich selber schuldig fühlt. Also darum deckt er ja die Tochter. Und das ist, glaube ich, das ist ihr bewusstes Spiel. Also daher wäre ja die Möglichkeit gewesen, des Vaters zu reagieren. Also sie provoziert ihn ja auch bewusst und macht ihn dadurch zum Komplizen. Und er hätte da die Möglichkeit gehabt, zu reagieren. Das tut er aber nicht, weil er sich schuldig fühlt. Und das ist, glaube ich, so das Grundschema des Films. Was ich aber noch sagen würde, also das ist diese Geschichte mit dem Bösen und warum tut Lilly, was sie tut, was ja auch ein wichtiges Element in dem Film ist, ist eigentlich so, dass dieser Wald, also das Dunkle, das Abgründige, das Schwarze. Und das, glaube ich, hat in der Pubertät, strahlt es eine große Anziehungskraft aus. Also sozusagen gerade, wenn es eine relativ heile Welt ist, dass man das Dunkle sucht oder in das Abgründige auch schauen möchte. Und das ist etwas, was sie auch dahin treibt.
Auch da könnte man ja ganz banal sagen, vielleicht ist das Dunkle, das Böse, die erste Möglichkeit, bewusst Verantwortung zu übernehmen für etwas. Also vielleicht wird dort die Verantwortung einfach sichtbarer als im Alltag. Vielleicht macht das auch den Reiz aus, dass da etwas ist, für das man sich entscheiden muss oder gegen das man sich entscheiden könnte und das dann eben nicht tut.
Ja, also ich glaube auch, dass es sozusagen dieses Hinblicken und also warum übertritt man Grenzen? Ja, genau, also vielleicht, ob man dann nachher irgendwie die Verantwortung spürt oder nicht, aber wenn da jetzt halt nie was kommt, also wenn da kein Gegenwind kommt, sondern wenn man einfach gelassen wird, dann geht man, glaube ich, immer weiter. Und das tut Lilly in ihrer Sexualität und auch in dieser, sie spürt die Abhängigkeit der anderen Menschen und also das sieht man ja auch in dieser Beziehung zu dem Fabio. Und lustigerweise, da kommen ganz viele Frauen auf mich zu und sagen, ja, das kenne ich total. Lustigerweise kommen auch ganz viele Männer auf mich zu und sagen, ich hatte auch so eine Freundin, die war genauso. Und ich glaube, das ist, dadurch, dass er so ergeben ist, reizt das ja auch, diese Lust zu quälen. Und ich meine, das ist, also diese fast sadistischen Züge, die Lilly hat, kann sie auch entwickeln, weil keine Gegenwehr kommt.
Ja, ich glaube, das trifft tatsächlich zu. Ich glaube, fast jeder Mann kann sich an seine beginnende Pubertät erinnern und an diese Zeit, in der die Mädchen wirklich mächtige Wesen waren und die ließen einen eben in die Nähe oder dann eben wieder nicht und manchmal beides gleichzeitig. Das war schon sehr verwirrend. Da stellt sich auch noch die Frage, Sie sind knapp über 40, Sie haben Ihre Zeit als Tochter hinter sich, Sie haben allenfalls die gleichen Erfahrungen noch als Mutter vor sich. Nee. Wie weit kann man überhaupt das aus den eigenen Erfahrungen schöpfen für so einen Film? Wie weit ist das möglich? Wie weit muss man komplett abstrakt denken bei diesen Konstruktionen?
Also ich glaube, so die Initiation ist ja schon, kommt in dem eigenen Empfinden. Und ich glaube, das ist wiederum, also ich muss sagen, dass ich bin auch Mutter und meine Tochter kommt jetzt wirklich oder ist gerade in diesem Alter. Und das hat schon irgendetwas, was mich auch immer fasziniert hat. Also wie gehe ich mit Kindern, mit meinen Kindern um, wenn sie etwas entwickeln, was ich nicht begreife? Also und das kann ja was völlig Abgründiges sein. Also es gibt, ich meine, alle Mörder, Täter, Monster haben Eltern und die müssen sich mit dem konfrontieren. Also von dem her ist es auch, war es auch ganz wichtig für mich, auf die andere Seite zu blicken. Und gleichzeitig ist es aber auch in dem, wie Sie sagen, es gibt so diese kleinen Geschichten, an die man sich selber erinnert. Und das sind irgendwie Auslöser, aber ich glaube, dass sozusagen der Prozess des Schreibens ist eigentlich sozusagen wirklich diese Anfänge weiterzugehen und einfach den Fantasien auch freien Lauf zu lassen. Manchmal mit einer Lust, manchmal mit sehr viel Qualen verbunden, aber das findet natürlich in der Fantasie statt, aber die Auslöse sind in einem drin oder in Beobachtungen oder in, man muss sozusagen da irgendwo eine Empfindlichkeit spüren. Also wie so diese Fließblätter. Also man gibt irgendwie einen Tropfen und der weitet sich dann aus.
Und wo nehmen Sie den Mut her, das durchzustehen? Ich meine, ein Problem könnte auch sein, dass man sich zwischendurch fragt, ja, ist das tatsächlich so? Oder stelle ich mir das nur so vor? Im Film kann man das dann auch darstellen, so wie man sich vorstellt, und man kann sogar ausprobieren, ob das funktioniert in einem Drehbuch. Hat eine gewisse Faszination, aber das einem Publikum vorzusetzen, das braucht schon noch etwas mehr Mut, oder?
Es braucht viel Mut. Also ich glaube, das ist ja das Verrückte, dass man sich das nicht mehr überlegt. Also man ist in einem Arbeitsprozess und man begegnet ja auch Menschen, man diskutiert das Projekt. Es ist auch oft so, dass das Buch völlig anders ist als der Film. Es gibt dadurch, dass diese geschriebenen Figuren plötzlich Schauspieler sind, die was Eigenes mitbringen. Dann gibt es die Landschaft, es gibt die Ausstattung, beziehungsweise das Haus ist ja auch so fast ein eigener Charakter, Kamera und alles, Ton, Musik, alles. Und es entwickelt sich immer. Es entwickelt sich und man denkt relativ wenig, also gerade weil es auch ein sehr langer Prozess ist und man braucht mutige Mitarbeiter. Und irgendwann steht man da und man guckt sich das an und man ich glaube, bis dahin, also ich, man überlegt sich das nicht wirklich. Und man sitzt da in so einer Festivalpremiere wie in Locarno, die ja wirklich einfach riesig ist. Und man hat das Gefühl, die Haut wird einem am lebendigen Leib abgezogen und man wünscht sich nichts anderes, als hätte man doch einfach eine Komödie gemacht. Also das muss ich echt gestehen. Und ich hab auch da drin, also ich mache nie mehr Filme. Das kann man ja keinem zumuten. Ich möchte eben, wenn, dann nur noch Komödien machen und alles. Ja, das ist mutig, aber man ist zu spät. Also man sitzt schon drin im Boot, man kommt nicht mehr raus. Und was aber dann eigentlich toll ist, dass man auch nachher merkt, wie die Leute darauf reagieren. Und das ist schon beeindruckend. Also wie auch persönlich Leute reagiert haben, obwohl das ist jetzt ja nicht so ein Betroffenheitsfilm. Also der Film ist ja nicht jetzt, hat ja so eine bestimmte, sag ich mal, auch eine leichte Distanz oder eine abstrakte, nee, abstrakt ist ja wirklich nicht, aber es ist jetzt nicht so, man identifiziert sich ja nicht mit Lilly wirklich. Was ich zum Beispiel vielleicht auch, wenn ich jetzt selbstkritisch sein möchte, vielleicht auch eigentlich der größte Schwachpunkt ist, denke ich manchmal. Was aber wirklich nicht an der Schauspielerin liegt. Dass man eigentlich trotzdem, dass die Leute irgendwie sich Sachen wiedererkennen oder dass da eine große Diskussion stattfindet und ganz oft eben auch Leute, die haben dann gesehen und der bleibt hängen. Was ich für mich ist das größte Kompliment. Also, dass Leute vielleicht nicht direkt reagieren können, weil gerade der Schluss ist relativ heftig, man bleibt so ein bisschen atemlos. Und dass Leute eigentlich irgendwie Tage später noch auf mich zukommen und sagen, ich muss immer wieder an deinen Film denken und so. Und das ist dann schon auch, da bringt man dann auch den Mut auf, vielleicht doch noch einen nächsten Film zu machen.
Ich glaube, da besteht auch für mich kein Zweifel, sie sollten weiter Filme machen. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, auch in meinem Umfeld. Also der Film bleibt hängen und man redet darüber. Was mich aber doch noch interessieren würde zum Abschluss, bei der Arbeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, gibt man als Regisseurin da einen Teil der Verantwortung ab, indem man sagt, wenn die das spielen können, dann stimmt es wahrscheinlich doch?
Ja, also ich glaube, man sitzt sich ja hin und guckt zu. Oder man arbeitet auch zusammen, aber man guckt zu. Und das ist die größte Arbeit eigentlich, sozusagen immer wieder den Abstand zu kriegen und zu sagen, ist das jetzt wirklich überzeugend oder nicht? Und wenn ich das denen glaube, dann denke ich schon, dass es richtig ist. Oft ist es so, dass man während dem Drehen auch Sachen ganz toll findet und nachher denkt, was ist denn das für ein Scheiß? Also das gibt's ja auch wirklich ganz oft. Was ich jetzt noch ganz kurz sagen will, auch zu den Schauspielen und zu dem ganzen Film, was erstaunlich ist, dass der Film läuft erstaunlich gut auf international, also auch auf vielen Festivals. Und ich war jetzt in Indien zum Beispiel, das einen völlig anderen kulturellen Hintergrund hat. Und die Leute extrem positiv auf den Film reagiert haben, obwohl wahrscheinlich bestimmte Kodierungen völlig anders sind. Also auch die ganzen, dass man sozusagen einen Freund mit nach Hause bringt, das ist sozusagen, das geht schon mal gar nicht. Und aber auch, dass die eigentlich diese Schauspieler auch so verehrt haben. Also wo ich sagen muss, egal ob sie den Film mögen, inhaltlich oder nicht, die Schauspieler irgendwie überzeugen. Und da habe ich eigentlich so viel damit zu tun, dass ich schneide, dass die Sachen, die vielleicht nicht so gelungen sind, rausschneide. Und aber den Rest haben sind die Schauspieler. Es stimmt, ich gebe die Verantwortung ab und gerne, bei solchen Schauspielern gerne.
Dankeschön.
Michael Sennhauser im Gespräch mit der Filmemacherin Katalin Gödrösch über ihren Film Songs of Love and Hate. Der Film wird heute und nächsten Mittwoch an den aktuellen Solothurner Filmtagen gezeigt. Ab Donnerstag nächster Woche läuft er dann auch im regulären Kinoprogramm.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.